Seien Sie alle miteinander herzlich begrüßt heute Abend nach einem ausgiebigen und inhaltsreichen Tag. Jetzt auch noch Bibelarbeit. Toll, dass Sie das überhaupt hinbekommen, aushalten und dazu noch die geistige und geistliche Power haben. Wir haben einen Abschnitt vor uns aus dem Johannesevangelium. Kapitel 21. Das letzte Kapitel des Johannesevangeliums, der allerletzte Abschnitt dieses Buches. Ein Abschnitt, der, wenn man so will, drei Teile umfasst, auf die wir unterschiedlich intensiv eingehen wollen. Zunächst einmal geht es um ein Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Dann fällt der Blick auf Johannes. Und schließlich eine Zusammenfassung, so ein kleiner, kurzer Teil, die letzten beiden Verse des Johannesevangeliums, auf die wir dann extra miteinander zu sprechen kommen werden. Und deshalb lese ich Ihnen zunächst einmal die Verse 15 bis 19 aus Johannes 21. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er Jesus zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Das war mehr als eine normale Freundschaft. Petrus hatte Sternstunden mit Jesus erlebt. Du bist Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Da hatte er glasklar gesehen. Auch wenn alle an dir Anstoß nehmen, ich werde das niemals tun. Da war die Begeisterung für Jesus mit Händen zu greifen. Petrus, das war ein Hoffnungsträger im Jüngerkreis, einer mit Führungsqualitäten. Ein Young Leader, der eine große Zukunft vor sich hatte. Aber dann war da diese eine Nacht, diese eine vollkommen unbedeutende Türsteherin, eine dieser ganz, ganz kleinen Lichter, dieser ganz kleinen Bediensteten. In ihrer Langeweile wusste sie nichts Besseres, als ihn auf seinen Dialekt sozusagen auf sein Schwäbisch anzusprechen. Ausgerechnet diese Nullen der Weltgeschichte hatten ihn zum Stolpern gebracht. Hier, wo es anscheinend um absolut nichts ging, hatte er abgrundtief versagt. Ich kenne den Jesus nicht, hatte er plötzlich geschworen. Mit bewaffneten Männern, da wollte er sich schon auf einen Schwertkampf einlassen. Aber beim oberflächlichen Geplänkel, beim Smalltalk, da war es plötzlich mit dem Heldenmut vorbei. Man kann schon den Kopf schütteln. Eine kleine Praktikantin bringt den mächtigsten Mann der Welt zu Fall, damals in den USA. Ein paar unbedeutende finanzielle Ungereimtheiten kosten Führungspersönlichkeiten ihr Amt. Und so etwas passiert immer wieder. Das Kopfschütteln mag uns vergehen, wenn wir an uns selber denken. Wir und die Kleinigkeiten. Wir und unser Mut. Wir und unser Bekenntnis zu Gott und zum Glauben an Jesus Christus. Letztlich hat das Versagen Petrus durch alles einen Strich gemacht. Ist es nun das Ende? In dem Abschnitt, der diesem Abschnitt hier vorausgeht, sagt Petrus: Ich will wieder fischen gehen. Zurück in den alten Beruf. Möglichst schnell vergessen, was da in den letzten 3 Jahren war. Bleibt alles beim Alten? Ist das Ende eines verheißungsvollen Mitarbeiters? In der Gesellschaft, manchmal auch im Sport, ist es immer wieder der Fall. Ende der Karriere, weg vom Fenster. Du hast deine Chance gehabt und sie nicht genutzt. Jetzt ist eben ein anderer dran. Und Jesus hätte in der Tat allen Grund, um mit Petrus und auch mit seinen anderen Jüngern so zu verfahren. Er hätte auch allen Grund, mit heutigen Jüngern, mit uns so zu verfahren. Denn es sind ja nicht nur die Kleinigkeiten, bei denen wir versagt haben. Immer wieder kommt auch das große Versagen dazu. Und doch wird Jesus in dieser Situation noch einmal zum Gespräch eingeladen. Zu einer persönlichen Unterredung. Persönliche Unterredung, das ist so eine Sache, man weiß nicht genau, was da herauskommen wird. Und das auch in Zeiten, wenn alles ganz normal geht. Was mag der Grund sein? Ist mir ein grober Schnitzer unterlaufen? Kommt jetzt die große Rüge? Aber bei Petrus sieht die Sache noch einmal ganz anders aus. Diese persönliche Unterredung wird angesetzt, nachdem er gewissermaßen gekündigt hatte. Ich kenne diesen Menschen nicht. Er hatte sogar mehr als gekündigt. Er hatte den Freund in der Situation, wo es drauf ankam, in übelster Weise allein gelassen. Er war einfach abgehauen, als es auf seinen Einsatz angekommen wäre. Es ist mehr als verwunderlich, dass diese persönliche Unterredung überhaupt noch zustande kommt. Und diese Verse, die wir gerade miteinander gehört haben, die unterrichten uns über das, was hier verhandelt wurde. Zunächst einmal, der alte Name kommt wieder zum Vorschein. Der Mitarbeiter Simon Petrus hatte viel gelernt. Er hatte unglaublich viel erlebt. Er war intensiv ausgebildet worden in dieser engen Begegnung mit Jesus Christus über diese Jahre hinweg. Er war einer von den 12 Jüngern, schon ganz am Anfang der Tätigkeit von Jesus berufen. Und dann gehörte er außerdem noch zum engsten Kreis der drei, Johannes, Jakobus und Petrus. Jesus hat diese Dreiergruppe bei bestimmten Ereignissen allein einbezogen. Zum Beispiel auf dem Berg der Verklärung, da waren nur diese drei dabei. Oder bei der Auferweckung des Töchterleins von Jairus, auch da sind nur die drei im Haus direkt dabei gewesen. Oder dann eben auch vor wenigen Tagen im Garten Gethsemane. Und Petrus war einer von diesen dreien. Und am Ende stellte er sich als ein Mitarbeiter heraus, der versagt hatte. So etwas gibt es. Und dann ist die Enttäuschung groß. Das hätte ich von dem aber nicht erwartet. Und am größten ist die Enttäuschung, keine Frage, wenn wir selber versagt haben. Kann ich auch jetzt noch Mitarbeiter von Jesus Christus sein? Das Erste, was hier geschieht in diesem Gespräch, Jesus bricht das Schweigen. Er redet Petrus an. Aber er tut es in einer Weise, die schon veraltet war. Simon, Sohn des Johannes, das ist sein altbekannter Name. So hatte man ihn angeredet, als er noch gar nichts von Jesus wusste. Und Jesus selber hat ihn ganz am Anfang auch so angesprochen, Simon, Sohn des Johannes. Und jetzt, am Ende der Ausbildung, wenn Sie so wollen, kommt der alte Name wieder zum Vorschein. Und Jesus macht damit deutlich, du kannst nicht aus deiner Haut heraus. Mach dir keine falschen Vorstellungen von dir selber. Ich weiß genau, wer du bist. Wieder gelandet, hart gelandet auf dem Boden der Tatsachen. Du bist der Sohn des Johannes. Wer das hört, der hört auf, Gott etwas vorzumachen. Der stimmt vielmehr zu und bekennt damit, ja, der bin ich. Ich bin dieser schwache, sündige, unzuverlässige Mensch. Du kennst mich und dein Urteil über mich ist wahr. Und deshalb will ich weder mir, noch dir, noch anderen etwas vormachen. Der alte Name wird wieder laut. Die alte Liebe wird angefragt. Das ist das Nächste. Es lag doch erst Stunden zurück, was Petrus erlebt hatte. Jesus selbst hatte seine Jünger bedient, wie ein Haussklave. Und dann hatten sie sein Gebot gehört, seine Anweisung, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Und jetzt diese bohrende Frage. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Dreimal stellt Jesus diese Frage. Drei Antworten gibt Petrus. Die letzte traurig. Denn auch das lag ja erst wenige Stunden zurück, was sich dort im engen Hof bei diesem kleinen Angestellten abgespielt hatte. Dort hatte Petrus ebenfalls drei Antworten gegeben und darin hatte er die alte Liebe zu Jesus aufgekündigt. Im griechischen Urtext werden die drei Fragen unterschiedlich formuliert. Zweimal fragt Jesus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mir gegenüber die Agape, die Gottesliebe, das, was von Gott kommt? Und zweimal antwortet Johannes nicht mit diesem Wort Agape, sondern mit der Freundesliebe und sagt: Ich hab dich gern, ich mag dich. Beim dritten Mal aber fragt Jesus: Simon, Sohn des Johannes, magst du mich? Bist du mein Freund? Und Petrus kann nur antworten: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt auch, dass ich dich mag. Dass er Jesus mit der Liebe liebt, die von Gott kommt, davon mag Petrus gar nicht sprechen. Dass er den Mund zu voll nimmt im Blick auf seine Treue, auf seine Liebe, das ist ihm gründlich vergangen. Und deshalb sagt er: Ich mag dich, ich bin dein Freund. Und als Jesus ihn beim dritten Mal schließlich nach der Freundschaft fragt, da vergeht ihm auch das noch. Und er kann Jesus nur noch an sich selber verweisen und sagen: Du weißt alles von mir. Dir ist nichts verborgen. Du kennst auch mich durch und durch. Und deshalb weißt du es doch. Ich mag dich. Und dann der alte Ruf. Er geht noch einmal. So hatte damals alles begonnen. Folge mir nach. Und so hatte Petrus vor kurzem noch aus Leibeskräften bekundet: Ich will mein Leben für dich lassen. Jesus hatte gewarnt: Wer steht, kann auch fallen. Und es kann sehr schnell gehen. Und er hatte an einen Vorgang bei der Ernte erinnert. Nach dem Dreschen auf der Tenne muss das Getreide gereinigt werden. Es muss gesiebt werden. Zunächst mal kommt das Grobsieb zum Einsatz. Es wird kräftig geschüttelt, die Körner fallen durch und kleine Steine oder Holzstücke bleiben zurück. Und dann wird das Feinsieb eingesetzt. Und wieder wird geschüttelt und gerüttelt. Jetzt bleiben die Körner im Sieb, während Sand und Erde durch die Maschen rutschen. Genauso wird es euch ergehen, hat Jesus gesagt. Der Widersacher, der Satan, wird euch durchrütteln und durchschütteln. Er wird testen, wie viel euer Glaube wert ist, welche Erschütterungen er ertragen kann. Aber inmitten von all diesen Erschütterungen sollt ihr wissen: Ich habe für euch, ich habe für dich, Simon, gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Deshalb und nur deshalb wirst du bestehen können. Nicht, weil du dich selber schon durchschlagen wirst, sondern weil du von mir durchgetragen wirst. Deshalb folge mir nach. Durchgerüttelt und durchgefallen. Genau das war eingetreten. Und dennoch ergeht der Ruf noch einmal neu: Folge mir nach. Das ist nicht zu fassen. Neu anfangen. Petrus darf neu anfangen. So wie alle Jünger an Ostern. Jesus tritt in die Mitte dieser verängstigten Schar. Sie alle hatten an Karfreitag die Freundschaft aufgekündigt. Und das Erste, was er jetzt zu ihnen sagt, ist: Friede sei mit euch. Man kann das auch so hören: Euch, dir sind eure Sünden vergeben. Auch deine Absage an mich, auch die Aufkündigung deiner Freundschaft, ich fange neu mit dir, mit euch an. Friede sei mit euch. Übrigens, und das nur in Klammern dazu gesagt, das ist auch der Grund, warum wir bei den Abendmahlsfeiern den Friedensgruß weitergeben. Jesus Christus fängt neu mit uns, mit mir, mit dir an. Und deshalb möchte ich auch mit dir, liebe Schwester, lieber Bruder, neu anfangen. Und das soll handgreiflich im wahrsten Sinne des Wortes werden: Der Friede des Herrn sei mit dir. Folge mir nach, sagt Jesus, so wie damals, ganz am Anfang des Weges mit ihm. Und jetzt sagt er es noch einmal zum Versager, zu Petrus: Folge mir nach, ich fange neu mit dir an. Der alte Auftrag wird noch einmal laut. Weide meine Lämmer, sagt Jesus, die Kinder, die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen und auch die Schafe, die Älteren, die erfahrenen Christen, die Mitarbeiter in der Gemeinde. Von seiner Gemeinde hatte Jesus schon früher mal zu Petrus gesprochen. Du bist Petrus, und auf diese Petra, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Vielleicht hatte sich Petrus für den Felsen in der Brandung gehalten. Jetzt aber war dieser Fels zerbröckelt und zerbröselt, wie wenn es ein Sandhaufen gewesen wäre. Keine Stabilität, keine Verlässlichkeit, keine Festigkeit. Tragfähig und stabil ist nicht der Mensch Petrus. Wenn er das je gedacht hatte, dann weiß er es jetzt: Ich bin's nicht. Tragfähig ist allein das Wort seines Herrn, seine Zusage, seine Verheißung: Ich baue meine Gemeinde. Und dazu will ich dich haben, Petrus. Ich selbst bin das Fundament, der Grundstein. Und auf diesen Stein lässt sich bauen. Und du sollst dazugehören, als Bote, als Augen- und Ohrenzeuge, als Mitarbeiter. Du hast hier deinen Platz, deinen festen Platz, den kein anderer ausfüllt. Aber in all dem bist und bleibst du einer, der von mir getragen wird. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Der Auftrag, hier mitzuarbeiten, ist schon alt. Und doch ergeht er jetzt in dieser Situation noch einmal ganz neu. Petrus wird noch einmal eingesetzt in seine alte Aufgabe. Dazu gehört Mut. Dass einer, der mit der Kasse durchgebrannt ist, wieder an die Kasse gesetzt wird. Und noch wesentlich einschneidender ist das, was hier vor sich geht. Einem, der geschworen hatte, ich kenne diesen Menschen nicht, wird gesagt, weide meine Schafe. Einer, der bereits gekündigt hatte, bekommt aufs Neue diese höchst verantwortungsvolle Aufgabe übertragen. Warum tut das Jesus? Gewiss nicht deshalb, weil er meint, diesmal wird alles besser. Jetzt wird Petrus mich nicht mehr enttäuschen. Er tut es vielmehr deshalb, weil er selbst als der gute Hirte für seine Leute einsteht. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Und deshalb sollst und darfst du mein Hütejunge sein. Deshalb weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Petrus bekommt von Jesus Weideaufgaben, Hirtenaufgaben übertragen. Wie ein Hirte soll er sich um die Schafe kümmern und um die Lämmer. Aber gleichzeitig bleibt Petrus einer, der auch weiterhin zur Herde des Christus gehört. Von ihm, vom guten Hirten, bekommt er die Maßstäbe, wie er selbst mit den ihm anvertrauten Schafen umzugehen hat. Nie kann er sich zu einem Oberschäfer aufschwingen, der so tut, als würde er den guten Hirten Jesus nicht mehr brauchen. Denn wer vergisst, dass er bleibend zur Herde des guten Hirten Christus gehört, der vergisst leicht, wie es in dieser Herde zugeht. Der übernimmt leicht Spielregeln, die von wo ganz anders herkommen. Jesus sagt einmal, die Herrscher halten ihre Völker nieder und die Mächtigen tun ihnen Gewalt an. So soll und darf es unter euch nicht sein. Denn wer groß sein will unter euch, der sei euer Diener. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. So ist es gemeint. Petrus und wir bleiben in der Herde des guten Hirten Jesus Christus. Von ihm her kommen die Maßstäbe, von ihm her kommen die Richtlinien, von ihm her kommt die Orientierung, wie wir dann untereinander umzugehen haben, in den Bereichen, die uns dieser gute Hirte anvertraut, mit diesem Auftrag, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Und dann ist noch etwas auffällig in diesem Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Der alte Mitarbeiter muss sich neue Wege führen lassen. Früher, da konnte Petrus vorpreschen. Da war er mit Begeisterung dabei. Bis in den Tod gehe ich mit. Jetzt aber hat er sich auf Neues einzustellen. Ein anderer wird dich führen, wohin du nicht willst. Aus der alten Kirche kennen wir diese Überlieferung und bis in die heutige Zeit wird es bildlich dargestellt. Neben dem Gekreuzigten hängt umgekehrt ans Kreuz geschlagen Petrus. Mitgehangen, mitgefangen. So lautet die Bildunterschrift. Ein anderer wird dich führen, wohin du nicht willst. Das gehört zum Weg von Christen dazu. Und zwar bis zum heutigen Tag, wenn wir nur an die vielen Schwestern und Brüder in anderen Ländern denken, die genau das hautnah erleben. Früher hast du dich selbst gegürtet. Hast die Dinge in der Hand gehabt, hast die Richtung bestimmt, bist in eine bestimmte Richtung vorangestürmt. Und jetzt übernimmt das ein anderer. Wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Jesus weist Petrus in sehr vorsichtiger Weise darauf hin, dein Weg mit mir geht bis in die letzte Konsequenz. Du wirst nochmal gefragt werden, ob du zu dem Jesus von Nazareth gehörst, mit allem, was das an Konsequenzen mit sich bringt. Und deshalb folge mir nach. Man mag die Frage stellen, und vielleicht stellen wir uns diese Frage in bestimmten Situationen ja selbst. Bleibt alles beim Alten? Ist es immer wieder dieselbe Leier? Geht es immer wieder um die gleichen Dinge, wo wir hineinfallen, hineintappen? Wenn Petrus auf seine eigene Bilanz sah, dann gab es auf diese Frage nur eine Antwort. Ja. Wenn ich auf meine Verlässlichkeit, auf meine Ausdauer, auf meine Fähigkeiten schaue, dann muss ich gestehen, von mir her bleibt alles beim Alten. Da ändert sich offenbar nichts Grundlegendes. Und in der entscheidenden Situation ergeht es mir wie Petrus. Aber nun bittet Jesus den Petrus zu dieser persönlichen Unterredung. Und deshalb wird das Alte neu, und zwar ganz neu. Jesus fängt neu mit ihm an. Nein, es bleibt nicht alles beim Alten, auch bei uns nicht. Nicht deshalb, weil wir so viel reicher, erfahrener, fähiger geworden wären, sondern deshalb, weil Jesus neu mit uns anfängt. Petrus mag sich in seinem Leben immer mal wieder an die Geschichte mit dem Sturm erinnert haben. Auf das Wort von Jesus, auf den Wellen gehen, das war großartig. Aber dann wurde der Blick von Wind und Wellen gebannt. Hilf mir, ich versinke. Und da hatte Jesus zugepackt. Schau auf mich, dann, nur dann, hast du den Grund unter den Füßen, der trägt. Dasselbe wie diese Aussage, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Deshalb bleibt nicht alles beim Alten. Das ist der Herr, mit dem wir zu tun haben. Wir sind darauf angewiesen, dass es nicht beim Alten bleibt, sondern dass Jesus uns Tag für Tag aufs Neue die Schuld vergibt und dass er neu mit uns anfängt, dass er den neuen Namen nennt, dass er uns überrascht mit seiner Liebe, die alle Morgen neu ist, dass er uns noch einmal beruft, beauftragt und auf seinem Weg führt. Und so sind wir Nachfolger, so sind wir Mitarbeiter von Jesus Christus, sehr nüchtern im Blick auf uns selbst, wo wir uns immer weniger etwas vormachen. Sehr erwartungsvoll aber im Blick auf Jesus Christus, wo wir immer mehr von ihm erwarten. Er lässt es nicht beim Alten, nicht bei Petrus und nicht bei uns, sondern nimmt uns immer wieder aufs Neue an seiner Hand. Und dann schwenkt der Blick zu Johannes, der hier mit dabei ist. Petrus schaut plötzlich auf den Kollegen und sagt, ja, und was wird mit ihm? Jesus sagt, das ist nicht deine Sache. Mit ihm, mit Johannes, habe ich meine ganz eigene Geschichte. Sie ist anders als deine Geschichte mit mir. Alles vergleichen wäre falsch. Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Fragt Jesus. Die ersten Christen haben das missverstanden. Es ist die Deutung entstanden, dieser Jünger stirbt nicht. Aber es wird hier zurechtgerückt, Jesus hatte nicht zu ihm gesagt, er stirbt nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Man kann offensichtlich das Wort von Jesus auch falsch verstehen. Und dann ist es gut, wenn es zurechtgerückt wird von dem, was wir hier lesen. Und jetzt kommt auf diese Geschichte, wo es um die Liebe geht, um den neuen Anfang, den Jesus mit Petrus macht, der Abschluss des Evangeliums. Und er heißt so, es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Und es knüpft direkt an das 20. Kapitel an, da finden wir nämlich eine ganz ähnliche Formulierung und die lese ich uns noch dazu. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch, sonst wären die Bücher zu viele. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Sie mögen fragen, und andere tun das, warum diese alte Geschichte? Und das noch am Ostersonntag im Jahr 2012, gar noch am Abend. Warum eigentlich immer wieder diese alten Geschichten? Dieser kurze Satz macht es deutlich. Diese sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Vorausgeht die Thomas-Geschichte, mein Herr und mein Gott, Sie kennen die. In diesen alten Geschichten handelt kein Geringerer als der auferstandene und lebendige Christus selber. Und indem wir diese Geschichten lesen und hören, wird uns das nahegebracht, du selber gehörst ja in diese Geschichte, wie ein Thomas oder wie ein Petrus oder wie ein Johannes. Das sind nicht Geschichten aus grauer Vorzeit von vor 2000 Jahren, wo ein bisschen was über die Gebräuche von damals und die verschiedenen Gruppen Pharisäer oder Sadduzäer lernen kann, sondern der, der damals unterwegs war, ist der, der uns heute in diesen Geschichten anspricht. Sie sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Wir sehen den Christus nicht, so wie Thomas ihn gesehen hat. Aber Jesus sagt, selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Die aus diesen Geschichten heraus das Wort, die Stimme des guten Hirten, des Auferstandenen hören, die das für sich hören und darüber froh werden, mir gilt das. Weide meine Schafe, folge mir nach. Ich bin derjenige, der angesprochen wird wie ein Thomas, wie ein Petrus oder wie ein Johannes. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Nicht in dem Sinn, dass man sagt, naja, es wird schon wohl so gewesen sein. Sondern dass wir einstimmen in das Bekenntnis eines Thomas, mein Herr und mein Gott. Ich bin mit ihm unterwegs. Mich meint er, wenn er seine Leute beruft. Jesus, der Christus, ist der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Nicht ein altes, totes Wort. Nicht irgendetwas, das unseren Verstand, unser Gehirn, unsere Neugier anregen könnte, sondern Lebenswort. Wort, das hineinspricht in unsere Situation. Wort, das uns meint, eben wie ein Petrus, wie einen Thomas oder einen Johannes. Wort, durch das uns Gottes ewiges Leben mitten in unsere vergängliche, vergehende Zeit und Welt hineingegeben wird. Deshalb diese Geschichten und deshalb eine Bibelarbeit, deshalb Verkündigung, deshalb gemeinsames Studium, sei es im Hauskreis oder wo auch immer, um die Stimme des guten Hirten zu hören, um darüber froh zu werden. Er ist der Lebendige, der Auferstandene. Er ist auch mein Herr. Und um mitten in Schwierigkeiten, in Nöten, in Krankheit, in Vergänglichkeit und Sterben, das aufs Neue zu hören, dass ihr das Leben habt in meinem Namen. Weil er der Lebendige ist, weil er der Gegenwärtige ist, der Auferstandene und der Wiederkommende. Und deshalb auch diese Zuversicht und diese Erwartung, es bleibt nicht beim Alten, solange er unter uns ist, solange er immer wieder aufs Neue anfängt und solange er uns mit seinem Auftrag und mit seiner Verheißung begleitet und führt. Überrascht von dieser Liebe des Christus, die nicht müde wird, auch wenn wir versagt haben, müde geworden sind, am liebsten alles hinwerfen wollten, sondern die immer wieder aufs Neue zu uns sich aufmacht. Er ist der Lebendige und wir sollen durch den Glauben das Leben in ihm haben. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, dich loben und preisen wir als den Auferstandenen, als den Lebendigen und Gegenwärtigen. Dich preisen wir als den, der damals mit Petrus neu angefangen hat, der diesen Petrus überrascht hat mit dieser unerwarteten Liebe, die ganz neu begonnen hat. Hab Dank für diese Geschichte, die auch für uns aufgeschrieben wurde. Hab Dank, dass du uns anredest als dieser Lebendige, dass du uns enthüllst, wer wir sind, dass du weißt, was unser alter Name ist. Aber hab Dank, dass du uns immer wieder aufs Neue deinen Frieden zusprichst. Dieses lösende und befreiende Wort, fürchte dich nicht, Friede sei mit dir, dir sind deine Sünden vergeben. Hab Dank für dieses Wunder und hab Dank, dass du uns dann aufs Neue losschickst mit deinem Auftrag. Sei es wie Petrus oder sei es mit einem ganz anderen, scheinbar völlig unscheinbaren Auftrag. Hab Dank, dass du selber für diesen Auftrag gerade stehst und dass du durch deine Gegenwart und durch deinen Geist das gibst, dass das auch geschieht, dass Menschen etwas von dir mitbekommen, kleine und große geweidet werden nach deinem Willen. Wir wollen dich darum bitten, dass du immer wieder uns festhältst, wenn unser Glaube durchgeschüttelt und gerüttelt wird. Wir wollen dich darum bitten, dass du uns immer wieder neu aufhilfst, wenn wir gefallen sind. Und wir wollen dich darum bitten, dass dein Leben immer wieder aufs Neue aufstrahlen möge und wir darüber froh werden und dankbar und staunen, dass du es gut mit uns meinst und dass du uns immer wieder von deiner Liebe überraschst. Amen.